ARD.
Hello everybody und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und wir begrüßen euch zu einer Folge, in der wir wieder mal nicht gemeinsam in einem Büro sitzen, sondern mal wieder ein ganzer Ozean zwischen uns liegt, und zwar der Atlantische, denn ich bin wieder auf Drehreise für eine neue Doku in den USA. Ich will da noch nicht zu viel verraten, aber Stichwort Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Im kommenden Jahr mit Mexiko und Kanada zusammen sind die USA ja Gastgeber, und da gibt auch eine Menge, auch gerade wie sehr die Politik da reinspielt, zu besprechen, und seinen ersten Dreh machen wir jetzt gerade. Und der hat mich auch in den mittleren Westen geführt, nach Wisconsin, deinen Heimatstaat, Jeff. Und da habe ich gesagt, naja, wenn ich schon mal hier bin in Wisconsin, dann schneide ich mal ganz kurz vorbei bei deiner Mama und deinem Stiefpapa im Norden, up north, wie es so schön heißt, und sag mal Hallo. Und von dort melde ich mich auch gerade.
So eine schöne Jahreszeit da, eigentlich meine Lieblingsjahreszeit. Also wie ist das da, Ingo?
Kurz vor Thanksgiving ist natürlich alles hier auf gemütlich und sehr viel in Orange getaucht. Wobei so die wirklich schöne Jahreszeit ist schon vorbei. Es ist so ein bisschen dazwischen. Also der erste Tag hier war sehr uselig, 4 Grad, Regen, sehr, sehr Hamburger Wetter eigentlich in gewisser Weise. Und die ganzen schönen Blätter vom Indian Summer sind auch schon alle runtergerauscht. Aber der Schnee ist noch nicht da. Also ist so ein bisschen so eine Zwischenzeit. Aber vielleicht an dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis, weil wir das oft gefragt wurden, auch in den vergangenen Wochen, haben wir auch eine Menge Mails von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen, die gefragt haben, wie ist das gerade in die USA einzureisen? Gibt es da Probleme bei der Passkontrolle am Flughafen und solche Dinge? Ich muss sagen, ich glaube, es war die einfachste Einreise, die ich je hatte. Ich musste noch nicht mal mehr diese Fingerabdruckkamera da irgendwie in Bewegung setzen, sondern die Beamtin hat mich kurz angeguckt, hat gefragt, was ich mache, ein Foto genommen und mich durchgewinkt. Also für alle, die jetzt in unmittelbarer Zukunft einen Besuch in den USA planen oder vielleicht im kommenden Jahr, vielleicht auch zur Fußball-WM dann, ehrlich gesagt, das war kein Ding und auch total problemlos und unkompliziert. Ich bin ja in Chicago eingeflogen und von dort dann weiter hochgefahren, und von daher, ja, das nur als kleiner Service-Hinweis für alle potenziellen USA-Touristen.
Also Thanksgiving, wie du sagtest, ist um die Ecke. Es ist nächste Woche. Es ist eigentlich meine absolut Lieblingsfeiertag in den USA.
Meine auch, ja.
Also es gibt viele tolle, aber eigentlich Thanksgiving geht um zusammen sein und um irgendwas, das alle lieben, essen. Also eigentlich ist es ein Erntedankfest. Es feiert die Geschichte oder die Freundschaft zwischen die ersten Europäer, die sind gekommen in das neue Land, und die Native Americans, was wir wissen.
Das ist nicht so gut aufgegangen.
Anders als ich gelernt habe in die Schule, die waren, es war ein bisschen mehr problematisch, als man liest in die Schulbücher. Aber trotzdem, diese Feiertag, es ist immer die vierte Donnerstag im November, vierte, weil manchmal gibt es 5. Und also wo ich aufgewachsen bin, da ist es immer kalt, es ist immer gemütlich drin. Es geht um Essen normalerweise gegen 17 Uhr und alle sitzen herum. Und manche essen sogar früher und dann gibt es eine zweite Runde später abends. Aber viel Football gucken, viele Gerichte, die man isst nur einmal im Jahr. Also Stuffing und Green Beans auf jeden Fall. Das größte ist der Turkey, der Truthahn. Aber auch Sachen wie Sweet Potato Casserole, ein Süßkartoffelpüree mit Marshmallow überbacken. Und
ich glaube, wir haben letztes Jahr darüber schon gesprochen. Das ist
genau. Also ich wollte gerade sagen, die hören unseren Podcast, kennen diese Gerichte schon. Ich glaube sogar, Ingo, wir haben versprochen, das Rezept posten.
Ich glaube, das haben wir dann aber nie gemacht. Ne? Vielleicht sollten wir das mal nachholen.
Ich muss meine Freundin Annika fragen. Sie bringt das immer. Sie war Austauschschülerin in Alabama und sie hat das von ihrer Gastfamilie gelernt. Und was ich so toll finde, ist, dass viele Deutsche haben das Gefühl, die kennen amerikanische Cuisine, Burgers, Pizza, Fried Chicken und so weiter. Aber Thanksgiving Dinner ist sehr traditionell und die sind platte Gerichte, die wir essen nur einmal im Jahr. Und ich liebe das, wenn ich sehe, der Gesicht von jemandem, der sieht eine Süßkartoffel mit Marshmallow für das erste Mal. Die sind immer total.
Es klingt pervers, aber es ist auch pervers gut, muss man wirklich dazu sagen. Das und stimmt. Sehr lecker. Und ich freue mich auch schon drauf. Ich werde ja auch zurück sein rechtzeitig für Thanksgiving. Aber Stichwort Cuisine. Deine Mutter und dein Stiefvater bekommen dieses Jahr zu Thanksgiving Besuch von dem Bruder von Coach aus New Orleans. Fliegt er ein mit seiner Frau CJ, und er wird etwas etwas mitbringen, was, wo wir gerade bei klingt pervers, schmeckt aber gut sind. Und zwar einen Turducken.
Turducken. Okay. Das ist irgendwas, wo die Deutschen würden sagen, oh Gott, typisch amerikanisch, so exzessiv. Ne? Es ist eigentlich drei Geflügel. Es ist, was ist das? Irgendwo ein Hähnchen, ein Hühner in eine Ente in eine Truthahn, ne? Turducken.
Genau,
oder?
Ja. So ist es, ja. Also ein Turkey, ein Truthahn, der gestopft ist mit einer Ente, die wiederum gestopft ist mit einem Chicken, also das Fleisch zumindest, ja. Also nicht der ganze Vogel, glaube ich. Und wie gesagt, klingt auf jeden Fall nicht für Vegetarier, ist aber auf jeden Fall auch sehr schmackhaft. Und das wird es also hier bei deiner Mutter geben zu Thanksgiving Turducken. Wir sind gestern auch schon ein bisschen einkaufen gefahren. Und das war auch ganz interessant. Wir sind hier ein bisschen rumgefahren. Hier der Norden von Wisconsin an der Grenze zur Upper Peninsula, Michigan. Da, ich kam mir vor, auch gerade weil es so geregnet hat und alles ein bisschen trostloser erschien. Aber auch dieser ganze Verfall in diesem kleinen Dorf hier um die Ecke, Hurley und Ironwood, die Gegend war mal zu Eisenerz-Hochzeiten vor 100 Jahren eine Boomtown wirklich. Und Mitte des 20. Jahrhunderts ist das dann so richtig zurückgefahren worden. Und deswegen kam ich mir vor, ein bisschen wie in so einem Bruce Springsteen-Song, wie bei Youngstown oder The River, wo über den Niedergang der amerikanischen Industrie besungen wird. Und so kam mir das eben auch vor. Und dann waren wir einkaufen und ja, wir reden ja oft über die Lebensmittelpreise, die ganz schön gepfeffert sind. Und ja, wir haben gar nicht jetzt so riesig was eingekauft, aber da dachte ich auch, naja, hier, ja. Wir sehen ja, dass das tatsächlich das Thema ist, Affordability. Ja. Ne? Und
das ist auch, Wisconsin ist Teil der Rust Belt. Ne? Das ist dieser Teil in der Midwest, Wisconsin, Michigan, Ohio. Diese Bundesländer, die waren immer ziemlich blau, ziemlich demokratisch und sind alle vor Trump gegangen letztes Jahr in der Wahl. Und ein großer Teil davon ist genau diese, wie man sagt, ist die Economy stupid, ist der Wirtschaft. Und das ist jetzt ein großes Thema. Und besonders da, wie du sagtest, also Industrie, es boomt nicht mehr wie früher. Die Minen sind geschlossen. Und jetzt der Industrie oder der Geschäft, der große da im Norden ist der Winter. Es ist Schnee und es gibt ein paar Skihügel, aber auch gibt diese Snowmobile-Wege. Und viele Leute kommen im Winter und für eine ganze Woche, lange Wochenende, die übernachten in Hotels, die gehen essen da im Restaurant und die gehen dann den ganzen Tag lang an diese Wege durch die Wald und so weiter. Und das ist eine große Business da im Norden. Und wir haben auch wahrscheinlich schon gesagt, dass Mercer liegt in, was man nennt, ein Schneegürtel. Es gibt immer auf in der...
Normalerweise, ja.
Normalerweise. Also eine Region, das kriegt oder hat immer viel Schnee gekriegt. Und in die letzten paar Jahre, also wir haben sogar gesehen über die Jahre, wie jedes Jahr wird ein bisschen weniger. Jedes Jahr wird der See ein bisschen später zugefroren und sogar diese Snowmobilers, die Leute, die kommen da im Norden im Winter, die kommen nicht mehr, weil es gibt nicht genug Schnee.
Ja, vor 2 Jahren, der ist komplett ausgefallen, die Saison, und das hängt hier natürlich nach, das ist eine Haupteinnahmequelle. Ich glaube auch jetzt, gerade nach dem Shutdown, muss das erst wieder in Gang kommen, und überall sieht man noch so Trump-Poster auch in den Fenstern, auch in diesen heruntergekommenen Häusern, aber ich hatte auch so wirklich den Eindruck, dass hier auch so langsam die Menschen auch Zweifel vielleicht bekommen, ob diese Medizin, die Trump ihnen da seit 9 Monaten verabreicht, ob die auch wirklich ankommt und Wirkung zeigt. Ich glaube, die Umfragen zeigen, er ist erstmals jetzt diese Woche unter 40% gerutscht. Die sind nicht wirklich positiv, dass da Leute auch Zweifel haben, dass das Wahlversprechen, das Trump ja auch abgegeben hat, weshalb sie viele oft hier oben im Norden von Wisconsin auch gewählt haben, dass sich das nicht so einlöst und auch die ganze Zollgeschichte, ob das wirklich Früchte trägt. Ja, es ist so ein bisschen, also ich glaube, viele gehen hier in dieses Thanksgiving rein mit etwas unsicheren Gefühlen und gemischten Gefühlen, und vielleicht fällt bei der einen oder anderen Familie hier die Thanksgiving-Tafel auch ein bisschen vielleicht bescheidener aus als in Jahren zuvor. Und ja, das ist auf jeden Fall so der Eindruck, den ich hier so mitgenommen habe. Ich muss heute Nachmittag auch schon wieder weiter. Aber Thanksgiving ist ein gutes Stichwort auch, um zu einem Thema zu kommen, das wir in dieser Folge auf jeden Fall ansprechen wollten. Denn wir haben gesehen, in diesen Tagen hat sich da was bewegt in Sachen Krieg gegen die Ukraine, Friedensbemühungen bzw. Waffenstillstandsbemühungen und Donald Trump. Also das ist vielleicht ein schräges Bild, aber setzt Zelensky und der Ukraine im Prinzip die Pistole auf die Brust und sagt, Thanksgiving, nächsten Donnerstag, das ist die Deadline. Bis dahin musst du, lieber Volodymyr Zelensky, diese Bedingungen oder diesen Plan, den ich hier ausgehämmert habe, akzeptieren. Sonst gibt es keine Unterstützung mehr, sonst gibt es keine Waffenlieferung mehr oder was auch immer.
Ja, Zelensky ist wirklich, auf Englisch sagen wir, zwischen ein Stein und ein harter Ort. Between a rock and a hard place, würde man sagen.
Man würde sagen, es ist eine Zwickmühle, würde man im Deutschen sagen. Egal, wie du dich entscheidest, es zwickt. Und das ist das Schwierige. Dieser 28-Punkte-Plan hat Elemente, manche wirken so wie die komplette russische Maximalforderung. Ja? Also es sind ein paar Punkte drin, absolut kein NATO-Beitritt, die Armee muss verkleinert werden, Gebietsabtretungen sind drin vorgesehen. Selbst welche, die die Ukraine jetzt noch hält, sollen eben mehr oder weniger dann kampflos, gerade die Donetsk-Region soll übergeben werden. Dafür gibt es dann vielleicht Versicherungen oder Zusicherungen, Sicherheitsgarantien, die die Ukraine ja auch braucht von den USA. Allerdings, so richtig konkret ist das jetzt auch nicht geworden. Vielleicht sind das auch eher mehr so Sanktionen, die dann in Kraft treten. Wobei, das haben wir ja gesehen, seit fast 4 Jahren scheint die Kriegsmaschine von Putin auch nicht zu stoppen, höchstens zu stören. Also das ist eine schwierige Situation.
Ja, wie sagen die Deutschen, das Leben ist kein Wunschkonzert, ne? Aber das ist für Putin alles, was er wünscht. Also mindestens diese 28 Punkte, sieht aus wie alles war von Putin selbst geschrieben. Also es ist alle seine Wünsche und alles wirklich schwierig für Zelensky. Er hat auch eine Videoadresse gemacht am Freitag und hat dann zu seiner Bevölkerung gesagt, dass wir sind in einfach die schwierigsten Momente in unserer Geschichte, dass wir haben eine schwierige Entscheidung. Also ja, die haben fast 4 Jahre lang gekämpft und wofür, ne? Wenn die müssen dann diese ganze 28 Punkte, wenn die müssen alles abgeben. Mhm. So viele Familien haben Familienmitglieder verloren und dann müssen die trotzdem ihr Land abgeben, haben nicht das Recht, sich zu Verteidigung fast mehr und müssen jemanden vertrauen, die einfach nicht vertrauenswert ist. Es ist wie, man steht vor einer hungrigen Löwe und sagt, ja, naja, okay, kein Problem, wir können zusammenspielen.
Ja, bin mal gespannt. Auch die Europäer sind natürlich jetzt auch in der Bredouille, sagen sie da, okay, das gehen wir mit oder versuchen wir dann eine Alternative. Aber ich glaube, es wirkt halt hier in den USA, habe ich den Eindruck, wird es halt sehr gesehen als, hey, Trump tut was, da kommt Bewegung rein und natürlich, das muss man auch immer wieder sagen, diplomatische Bemühungen müssen immer weitergehen und vielleicht kommt auch eine Bewegung rein.
Ja, aber
das Problem ist halt bei all diesen Vorschlägen dann, dass es eben so ist, dass Putin diesen Krieg ja heute beenden könnte, wenn er wollte und da gar nicht drauf aus ist, wie es den Anschein hat.
Ja, aber wenn ich zurückdenke an der Prozess, der Peace Process in the Middle East, also Situation in Gaza, Trump will das zu Ende bringen. Also ich glaube, alle wollen das zu Ende bringen, besonders die Ukraine, die haben so viel gelitten über die Jahre. Aber die Details sind wichtig und wichtiger für Trump, habe ich das Gefühl, ist, dass er kann nochmal sagen, dass er hat noch einen Krieg beendet und noch einen Grund, warum er der Nobel-Friedenspreis gewinnen soll. Also wie wir gesagt haben in einer anderen Folge, God is in the details oder wie ihr sagt, der Teufel steht im Detail, aber es gibt viel, die entweder nicht akzeptabel ist oder was tut man dann, wenn Putin verspricht was und dann was anders tut, wie wir schon gesehen haben. Also es ist wirklich ein großes Risiko für die Ukraine, finde ich.
Aber hier in den USA habe ich den Eindruck, ist zumindest der Aspekt, naja, da liegt ein Deal jetzt auf dem Tisch, in welcher Form auch immer und die ganzen Ramifikationen und die Auswirkungen für die Ukraine und was es wirklich auch bedeutet, das ist hier bei vielen gar nicht so präsent und viele, glaube ich, haben eher so die Haltung, ja, du willst doch auch, dass das Sterben aufhört, dann nimm diesen Deal doch, take that.
Aber wie kann man sicher sein? Also das ist das Problem. Ne? Man kann, also in Frieden leben heißt mit der Sicherheit, dass man also geschützt ist. Und in der Ukraine, das können die nicht, denke ich mindestens.
Ja, von daher ist das eine sehr ambitionierte Deadline, die Trump da gegeben hat für Zelensky und die Ukraine, Thanksgiving. Und es ist ein Aspekt, bin mal sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt und weiter ausgeht. Gleichzeitig aber könnte man denken, ist es auch vielleicht keine unwillkommene Ablenkung für Donald Trump, jetzt da so als wieder in der internationalen Politik und auf der Bühne da aufzutreten, von einer Geschichte, auf die wir auch nochmal kurz eingehen wollen, obwohl wir in der vergangenen Folge da schon drauf eingegangen sind. Eine Geschichte, die Trump aufgezwungen wurde, obwohl er da gar nicht mehr drüber reden wollte. Und deswegen reden wir jetzt nochmal auch ganz kurz über die Epstein-Files, die Untersuchungsunterlagen. Nach unserer Folge ging das ja dann Schlag auf Schlag, nach unserer letzten Folge. Das House of Representatives hat mit einer fast schon nicht nur überwältigenden Mehrheit, sondern fast einstimmig, bis auf eine Stimme, das hat es, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie lange in diesem doch so polarisierten Haus und dieser gespaltenen Politik nicht mehr gegeben. Und ja, der Senat hat es danach auch direkt durchgewinkt mit keiner Gegenstimme im Prinzip. Und dass auch ein Präsident kein Veto da mehr hat, weil der Kongress ihn dann da überstimmen konnte. Und Donald Trump hat es dann unterzeichnet, dass die Epstein-Files jetzt veröffentlicht werden können. Wir haben in der letzten Folge ja schon gesagt, vermutlich eben hat er sich dafür ausgesprochen, weil er gesehen hat, das ist eine Schlacht, die er verliert. Und es wird auch nicht gut aussehen, wenn er dagegen ist und der Kongress ihn dazu zwingt. Aber das ist auch das Interessante an dieser Geschichte. Mehr noch als was in den Files drinsteht. Da weiß ich nicht, ob da wirklich noch so viel rauskommen wird. Beziehungsweise vieles kann auch noch unter Verschluss gehalten werden, weil das Justizministerium kann sagen, hey, das sind noch laufende Untersuchungen, deswegen können wir den und den und den Bereich nicht freigeben. Aber hier ist der Rest der E-Mails und so weiter und so fort. Vielmehr eben als das finde ich interessant, dass es diesen Riss gab.
Ja.
Zum ersten Mal, wenn man so will, seit Trump wieder im Weißen Haus ist, hat sich der Kongress mit den beiden republikanischen Mehrheiten in beiden Kammern gegen den republikanischen Präsidenten Donald Trump gestellt.
Ja, also das sehe ich genauso. Es kann sein, dass es gibt interessante Sachen, die kommen aus den Akten, aber ich finde, diese Geschichte ist viel interessanter, weil wir sind ständig gefragt, Ingo, wo ist der Widerstand? Was tun die Demokraten? Was tun Leute? Und also niemand fragt, was tun die Republikaner? Weil die sind, die stimmen alle zusammen mit Trump. Aber jetzt haben wir einen Widerstand innerhalb Trumps eigener Partei gesehen, was so außergewöhnlich ist. Und ich meine, das ist ein kleiner Riss in diese ganz, ganz treue, mager Basis. Aber auch ein kleiner Riss, ne? Es braucht nur ein paar mutige Leute, zusammenzukommen. Und das haben wir auch gesehen. Obwohl, wie du sagtest, fast alle haben zugestimmt. Es hat angefangen mit 4 Republikaner, die haben gesagt, ja, also wir müssen das liefern für unsere Wahlkreise. Wir müssen das tun. Trump hat versucht, die wieder im Line zu bringen und das zu vermeiden, aber es hat nicht geklappt. Insofern, diese kleine Riss, also für mich, ehrlich gesagt, gibt es mich ein bisschen Hoffnung, dass der Macht, das Trump hat, wie er seine Partei im Griff hat, könnte so ein bisschen schwächer werden. Also muss man ganz klar und deutlich sagen, das ist ein Mann, der hat die 6. Januar überlebt. Also ich meine, dass er das überlebt hat, dass er so wiedergewählt war am 6. Januar. Also es gibt einen Grund, warum man nennt ihn Teflon Don. Er hat auch schon im 2015 gesagt, ich könnte 5th Avenue langlaufen in New York City und jemanden schießen und würde keine Unterstützer verlieren. Und also bis jetzt hat man gedacht, ja, okay, genau so. Aber in diesem Fall gab es diese Eindrücke, dass vielleicht ist sein Griff an der Republikanischen Partei nicht so stark, wie es war.
Zumindest bemerkenswert, denn bislang hatte der Kongress ja seine Kontrollfunktion in diesem System von Checks and Balances ja mehr oder weniger aufgegeben. Selbst wenn die Partei des Präsidenten die Mehrheiten im Kongress hat, hat das immer eine Art Gegengewicht dargestellt in diesem System der Checks and Balances, dass ein Präsident auch nicht durchregieren kann. Und die ersten 9 Monate war das aber gefühlt so, dass egal was passiert, haben die Republikaner immer zu allem Ja und Amen gesagt. Und eben in diesem Fall und dann noch mit dieser überwältigenden Mehrheit, das finden wir in der Tat den interessanten Aspekt dabei. Ist das eine Zäsur jetzt? Ist das quasi ein Riss, der sich weiten kann? Oder ist das halt auch nur geschuldet diesem sehr speziellen Thema auch, wo ja auch sehr viel Verschwörungstheorien hinter dieser ganzen Epstein-Nummer stecken und die ganze Gedanken zu einem Deep State und irgendwelchen Eliten, die im Hintergrund irgendwelche Pornoringe mit Kindesmissbrauch und was da alles Furchtbares drinsteckt, betrieben haben. Und das ist jetzt meine Frage. Ist das jetzt dieses eine Thema, das da so galvanisiert hat, die Republikaner und ihre Anhänger, dass sich eben auch viele Trump-Treue sich jetzt auch gegen den Präsidenten bei der Nummer gestellt haben, so dass Trump gar nicht mehr an das konnte, als zu tun, ja, ich bin ja eigentlich auch dafür, ich habe ja nichts zu verlieren oder zu verbergen. Obwohl er das schon längst vor Monaten hätte auf den Tisch legen können, alles, was da jetzt erzwungenermaßen rauskommen soll. Oder ist das eben doch etwas, wo man sieht vielleicht, wie du sagst, ach guck mal, wenn wir hier geschlossen sind oder wenn wir einfach nur mutig genug sind und uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, ist auch ein schöner deutscher Begriff.
Ich glaube auch, das ist irgendwas, einerseits, wo das ganz spezifisch ist, aber wenn man sieht, wie Marjorie Taylor Greene, der Abgeordnete aus Georgia, also jemand, der hat immer, immer Trump unterstützt, das war also ganz, ganz treu, saß im Kongress mit ihrer MAGA-Cappy an und sie hat in die letzte Zeit ein paar Mal nicht Trump direkt kritisiert, aber hat seine Position kritisiert und das ist auch irgendwas, wo am Tag, dass die Haus zugestimmt hat, die Akten zu veröffentlichen, gab es eine Pressekonferenz und sie hat auch sogar gesagt, ich habe dieses Mann 5, 6 Jahre lang ganz treu unterstützt und er nennt mich jetzt ein Traitor. Was heißt Traitor auf Deutsch? Eine
Verräterin.
Verräterin. Ja. Und wo man sieht, wie sie spricht vor der Kamera und wobei man denkt, es gibt bestimmt andere Republikaner, die denken genauso, dass die haben dieses Mann unterstützt und wofür. Und also jedes Mal, wenn wir sagen, es ist ein kleiner Riss, aber vielleicht ein kleiner Riss wird eine größere. Und man kann diskutieren. Manche sagen, sie macht das, weil sie ihre Pläne hat. Sie will für eine Stelle im Senat
kandidieren
oder sowas. Oder sie hat andere Pläne. Aber auf jeden Fall muss man sagen, man muss Mut haben, das zu machen. Und sie hat selber gesagt, dass sie kriegt jetzt seit den Morddrohungen und so weiter. Man muss auch sagen, dass sie ist jemand, der hat nie Trump kritisiert, wenn er das früher gemacht hat und wenn andere Leute Morddrohungen bekommen haben. Und jetzt spürt sie das selber. Und sie hat sogar in CNN ein Interview gegeben, wo sie hat gesagt, ja, es tut mir leid, dass ich habe das nicht früher kritisiert, weil jetzt merke ich, wie das ist selber und das können wir nicht machen. Also was auch immer man denkt, manche Leute, die kommen nach vorne, die reden und auch wenn es eine besondere Thema ist, wie Deep State, wie gesagt. Also ich glaube, diese MAGA-Bewegung, man sieht das jetzt in verschiedene Teile und wie sie selber gesagt hat, ich bin America first. Und es kann sein, dass es MAGA-Bewegung spaltet ein bisschen und die einig sind mit Marjorie Taylor Greene und ihre andere Kollegen gehen mehr in einer, wer weiß, vielleicht nennen sie das America first. Aber auf jeden Fall, es gibt eine Spaltung, dass wir sehr selten gesehen haben. Und was es bedeutet für die Zukunft, also nicht nur für die nächsten paar Jahre von Trumps letzte Amtszeit, aber für die Zukunft der Republikanischen Partei, also wissen wir noch nicht. Aber sehr, sehr interessant, ein Widerstand, das wir kaum sehen.
Auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, aber es ist auch interessant irgendwie, dass das jetzt, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, dass der Strohhalm war, der dem Kamel das den Rücken gebrochen hat. Es ist ja auch ein furchtbares Thema, keine Frage. Das will ich gar nicht einschränken. Ich sage nur, es gab natürlich eine Menge andere Dinge, wo man sagen könnte, okay, das wäre vielleicht ein Grund gewesen, Trump von der Fahne zu gehen. Aber das ist jetzt ein besonderer Fall.
Ja, das ist, ich finde, ehrlich gesagt, verwirrend. In die Sinne von, also die MAGA-treue Basis. Die haben kein Problem, wenn er sagt, grab him by the pussy. Also ich übersetze das nicht. Also ich glaube, alle haben das mehrmals gehört, dass er kann Frauen anfassen, wo und wie er will. Oder er sagt, also sie hat Blut, das kommt raus von ihren Augen. Blut, das kommt raus von ihrer wo auf immer. Oder dass er hat einen sexuellen Missbrauch Klage gegen ihn, in diesem Fall von E. Jean Carroll. Also wo ist die Empörung dann? Also ich finde das ein bisschen hypokritisch und das verstehe ich nicht, dass er erlaubt ist oder die gucken in die andere Richtung, wenn er Frauen beleidigt, wenn er diese Kommentare macht, wenn er schuldig gefunden ist in der Fall von E. Jean Carroll für sexuellen Missbrauch. Aber jetzt...
Ja, oder auch jetzt gerade der aktuelle Fall von der Reporterin in der Air Force One von Bloomberg News, die ihn zu den Epstein-Files was fragen wollte und er sagt dann...
Quiet, Piggy.
Wenn ich es nicht gesehen hätte, also ich kriege es immer noch nicht auf einen Fuß, dass das wirklich gesagt hat. Sei mal still, Schweinchen. Oder übersetzt mehr oder weniger, halt mal die Klappe, Schweinchen, ja, wenn man so will. Wow, da fehlen einem echt die Worte.
So zu reden mit anyone, mit einer Frau in einer professionellen Situation ist unglaublich. Aber wenn es kommt auch von der Präsident der Vereinigten Staaten, wie ich... Ich habe das Gefühl, ich habe so 100 Mal gesagt, 100 verschiedene Sachen, aber ist nicht überraschend, aber ist schockierend. Also wirklich, hat mich total schockiert und jedes Mal, wenn man denkt, er kann nicht niedriger sinken, also das ist wirklich...
Nicht noch einen draufsetzen, dann kommt er mit sowas um die Ecke.
Mit einer Frau oder mit egal wem, aber besonders mit einer Frau so zu reden. Und dass seine Unterstützer können in die andere Richtung gucken oder sagen, wie so häufig, ach, das ist nur Trump. Na, also.
Ja, oder seine Pressesprecherin sagte dann, naja, wenn jemand mit quasi ihn konfrontiert mit einer Lügengeschichte, wie aus seiner Sicht oder aus der Sicht der Sprecherin die Epstein-Files oder die Verflechtung Trumps darin, ja, dann soll man doch dankbar sein, dass er so offen das ausspricht.
Ja, Frankness heißt das auf Englisch. Also he tells it like he sees it. Also er sagt, was er denkt und das ist erfrischend, sagt seine Pressesprecherin. Und es ist wirklich unglaublich, wie man das umdrehen kann.
Ja. Es zeigt auch, wie extrem dünnhäutig, das ist jetzt nichts Neues, das haben wir in vielen Beispielen, aber gerade bei Journalistinnen und Journalisten Fragen zu Themen, die ihm nicht passen, wie extrem dünnhäutig dieser Präsident ist. Also die Frage zu Epstein hat dann zu diesem Quiet Piggy geführt. Oder in dieser Woche war ja auch der saudische Kronprinz zu Gast im Weißen Haus, wurde hofiert, mit Pomp und allem begrüßt und wurde dann eben auch, ja, er hat Hof gehalten fast schon. Und es gab eine Frage dann im Rahmen dessen von einem Reporter von ABC zu dem Fall des ermordeten Journalisten Khashoggi, ein saudischer Journalist, der in den USA im Exil war und dann ins saudische Konsulat in der Türkei gelockt wurde und dort auf brutalste, bestialische Weise ermordet wurde, zerstückelt wurde danach. Und der amerikanische Geheimdienst selbst weisen darauf hin, dass wohl der Drahtzieher dahinter, oder zumindest war er verwickelt darin oder hat es gut geheißen, wie auch immer, war der Kronprinz selbst. Und es waren Teile seiner Security-Leute involviert in diesen Mord. Und insofern, das ist natürlich krass, dass der dann eben so ins Weiße Haus eingeladen wird. Aber dann gab es eine Frage dazu und da ist Trump ausgeflippt und wollte danach, dass ABC News die Lizenz zurückgezogen bekommt und abgesprochen wird und so. Und das ist halt, ja, Aha. Wenn man so Softball-Fragen bekommt, ist alles gut.
Ja.
Aber sobald es kritisch wird, wird er ausfallen.
Ja. Und die Frage war sehr gut gestellt von dieser Frau und hat gesagt, warum hast du unseren Gast beleidigt? Das ist unhöflich. Also hat mit ihr gesprochen, wieder wie ein Kleinkind und wie er so häufig macht. Also nicht nur Journalisten, aber besonders mit Frauen, finde ich.
Aber für die heutige Folge war's das. Ich freue mich sehr auf natürlich die kommenden Folgen, aber jetzt auch erstmal den Rest meiner Drehreise hier in den USA. Aber rechtzeitig für Thanksgiving bin ich dann auch wieder zurück. Jeff, brauchst du noch irgendwas? Soll ich dir noch irgendwas mitbringen?
Na, schön, dass du fragst. Also, ich habe eine Liste, Ingo. A can of pumpkin, also Kürbis in einer Dose. Es klingt ein bisschen komisch, aber es ist besser als Frischkürbis für ein Pie, das sehr wichtig ist für Nachtisch. Und auch dazu Kornsirup brauche ich für Weihnachten. Also, ich weiß, dass es gibt Steckrübensirup hier in Deutschland, aber das ist nicht das Gleiche. Kornsirup braucht man für meine Omas Karamellen, die ich machen wollte. Also, ich habe noch ein paar Sachen, aber ich schicke dir die Liste.
Die Weihnachtsbäckerei beginnt dann auch bei uns, beziehungsweise die Karamellproduktion. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, wie immer für alle Zuschriften und Fragen. Und auch vor allen Dingen an dieser Stelle habe ich ganz vergessen, eingangs zu erwähnen, uns haben jetzt so im Laufe der letzten Wochen die ganzen Glückwunsch-Mails zu unserem 5-jährigen Jubiläum von Amerika, wir müssen reden, erreicht. Dafür auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und eins fand ich besonders schön, eine Mail, da sagte eine Hörerin, sie habe schon hunderte von Hemden zu unserem Podcast gebügelt. Also wenn wir auch helfen können, die Hausarbeit leichter von der Hand gehen zu lassen mit unseren Überlegungen und Gedanken, die wir austauschen in diesem Podcast, dann freut uns das ebenfalls. In diesem Sinne, danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann haben wir hier folgenden Hörtipp für euch.
Ich bin Nora Hespers.
Und ich bin Sophie Rebmann. Zusammen erzählen wir in unserem Podcast von Severina Schmaglewska. Die Frau hat Unfassbares erlebt und wir wollten wissen, wie das geht.
Sie hat den Überfall der Deutschen auf Polen erlebt, den Zweiten Weltkrieg, die Besatzung, dann das KZ. Und schließlich hat sie als eine von zwei polnischen Augenzeugen beim Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg ausgesagt. Vor den Tätern, vor jenen, die für ihr schlimmstes Leid verantwortlich sind.
Danach hat sie gelebt und geliebt und eine Familie gegründet. Wir wollten wissen, wie kann ein Mensch so viel ertragen?
Wir erzählen die Geschichte in Deutschland und Polen. Mit ihrer Familie, mit Historikern und, die waren für sie wichtig, mit Pfadfindern. Und Achtung, es geht auch um die Darstellung schlimmster Gewalt. Denn was sie im KZ gesehen hat, wie Frauen und Kinder getötet wurden, ist schwer zu ertragen.
Ihr findet den NDR-Podcast Severina und die unsichtbaren Nazis in der ARD-Audiothek. Und in der ARD-Mediathek findet ihr das Doku-Drama Nürnberg 45. Auch da lernt ihr Severina kennen.